HR Info. Himmel und Erde.
Wenn die Kinder vorm Weihnachtsbaum stehen und mit zittriger Stimme ein Gedicht aufsagen, dann steht ja manchen Eltern eine Träne der Rührung in den Augen. Oder es gab in den vergangenen Tagen Weihnachtspost, die uns angerührt hat, weil vielleicht ein Mensch, von dem wir lange nichts mehr gehört haben, uns geschrieben hat. Und überhaupt, die Geschichte von Weihnachten, dass da ein kleines Kind geboren wird und sogleich der Kälte der Welt schutzlos ausgeliefert ist, das ist eine Erzählung, die uns unmittelbar berührt. Und deshalb sprechen wir heute darüber, was uns anrührt, innerlich wie äußerlich. Ich bin Lothar Bauer-Ochse. Ich wünsche Ihnen einen schönen, anrührenden zweiten Weihnachtstag. Weihnachten ist auch ein Fest der Rührung. Und in unserem Feiertagsprogramm hier in HR Info geht es um die Magie der Berührung. Sie kennen das sicher, dass äußere Berührung uns auch innerlich anrühren können. Manchmal reicht ja auch eine kleine Geste. In schwierigen Zeiten vielleicht ein sanftes Streicheln über die Schulter. Oder ein fester, warmer Händedruck als Zeichen herzlicher Dankbarkeit. Manche Berührungen, wie zum Beispiel der Händedruck, sind ja wie Rituale. Sie zeigen uns, ich sehe dich, du bist mir wichtig. Solche Rituale der Berührung gibt es auch in den Religionen. Zum Beispiel, wenn Menschen gesegnet werden.
Das Hochzeitspaar steht vor dem Traualtar. Die Pfarrerin hält die Hände über die Köpfe des Paares und spricht den Trausegen. Dass Gott das Paar behüten möge auf dem gemeinsamen Lebensweg. Doch nicht nur zu solch besonderen Anlässen können Menschen gesegnet werden. Eigentlich ist das Segnen ein alltägliches Ritual, sagt Pfarrerin Dorothea Hillingshäuser.
Segnen geht ja dabei los, dass ich mir vielleicht irgendwo die Hand hinlege und einen Moment dahin atme. Oder wenn Kinder aus dem Haus gehen, segnen Eltern ihre Kinder, damit sie behütet auf den Schulweg gehen.
Das deutsche Wort segnen ist mit dem lateinischen Wort signare verwandt. Es bedeutet ein Zeichen setzen. Wenn Menschen segnen, wollen sie ein Zeichen setzen, dass Gott das Leben begleitet. Das kann eine direkte Berührung am Körper sein oder ein gutes Wort, das die Seele berührt. Einen Menschen zu segnen dauert oft nur einen kurzen Moment, aber dieser Moment kann lange nachwirken, erzählt Pfarrerin Dorothea Hillingshäuser.
Ich habe als Gemeindepfarrerin eine Organistin zum Abschied aus ihrem Dienst gesegnet und die hat Jahre später zu mir gesagt, ich spüre immer noch ihre Hände auf dem Rücken. Das fand ich ganz beachtlich.
Eine besondere Art des Segnens ist es, wenn man zum Segnen ein duftendes Öl verwendet. Man spricht dann davon, jemanden zu salben. Das Salböl erinnert auch an die Salbung von Königen und daran, dass jeder Mensch einzigartig ist. Menschen können mit Öl gesalbt werden, wenn sie krank sind oder wenn sie an der Schwelle zu etwas Neuem stehen, etwa einen neuen Arbeitsplatz beginnen.
Das kann entweder in die Hand gegeben werden, dass man ein Symbol, zum Beispiel das Kreuz, jemanden richtig in die Hand reinstreicht. Es kann auf die Stirn gesalbt werden und dabei verströmt das Öl ja oft auch einen Geruch und es gibt ein Gefühl von zarter Berührung und von tatsächlicher Veränderung.
Gesalbt oder gesegnet zu werden, das tut dem Körper, der Seele gut. Es gibt das Gefühl, ich bin nicht allein. Pfarrerin Dorothea Hillingshäuser fühlt sich durch Segenszeichen in ihrem Alltag beflügelt.
Mein Lebensgefährte und ich, wir segnen uns oft gegenseitig, einfach morgens zum Abschied. Und das ist ein schönes, stärkendes Gefühl. Das ist eine ganz kleine Geste, manchmal über Entfernung hinweg, manchmal auch mit der direkten Berührung. Und dann reichen die Worte Segen, Segen, Liebe, Liebe und ich gehe gut in den Tag.
Den Segen körperlich spüren, Rituale der Berührung, gibt es in allen Religionen. Welche Bedeutung sie haben, auch für das innerliche Angerührtsein, das schilderte uns Annegret Schilling. Die Magie der Berührung ist unser Thema an diesem zweiten Weihnachtsmorgen. Sie kennen das vielleicht. Sie sehen einen schönen Stoff oder ein ungewöhnliches Möbelstück und dann wollen Sie doch noch mal genauer wissen, wie sich das anfühlt. Sie berühren den Stoff, lassen ihn durch die Finger gleiten, streichen mit der Hand über das Möbelstück. Aber wie ist das, wenn man nicht sehen kann? Dann ist ja das Fingerspitzengefühl besonders gefordert, um die Welt zu erkunden. Blinde Menschen können über den Tastsinn viele Informationen bekommen, die sich den Sehenden sonst über die Augen erschließen. Wie fühlt sich unsere Welt an, wenn man sie mit den Fingern erobert? Das möchte ich meinen blinden Kollegen Thorsten Schweinhardt fragen. Hallo Thorsten.
Hallo.
Thorsten, was hast du denn am liebsten unter den Fingern?
Ja, da geht's mir, denke ich, wie vielen. Am liebsten fasse ich Oberflächen an, die glatt und weich sind. Also Fell, Leder, Stoffe. Und Tiere fasse ich natürlich auch gerne an. Hunde und Katzen natürlich. Aber auch Schlangen fassen sich für mich total toll an.
Bei den Schlangen habe ich gedacht, die Sehenden, die würden gar nicht drauf kommen, die anzufassen. Aber für dich ist es halt notwendig. Das ist
ja, die,
schon
die sehen nur glitschig aus, aber genau. Fühlen sich überhaupt nicht glitschig an.
Ja, genau. Aber was ist es denn, was fasst du überhaupt nicht gerne an?
Ein Kaktus. Nee, also natürlich fasse ich nichts gerne an, was stachelt oder wo ich mich verletzen kann. Was ich aber auch überhaupt nicht mag, sind extrem raue Sachen. Mhm. Zum Beispiel Schmirgelpapier, aber auch rauer Putz oder Raufaser an der Wand. Da überläuft es mich immer eiskalt, wenn ich das unerwartet anfasse. Und alles, das klebt oder wo Rückstände an den Händen bleiben, kann ich auch nicht leiden. Also Sand oder der Händedruck mancher Kollegen. Also es ist ja so, dass ich immer erst beim Anfassen merke, was ich da anfasse. Ich sehe es ja vorher nicht.
Dann gibt es eben was, da denke ich mir, sind die Finger wirklich unverzichtbar. Du bist Journalist und du brauchst die Finger eben beim Lesen von Blindenschrift.
Genau, ich erlebe es immer wieder, dass gesagt wird, du kannst nicht lesen. Damit meint man dann, du kannst nicht lesen so wie wir, also mit den Augen. Aber ich kann eben sehr wohl lesen, nur eben lese ich nicht mit den Augen, sondern mit den Fingern. Ich habe auch jetzt hier, wo ich hier stehe, ein paar Stichpunkte vor mir, die ich unter den Fingern durchlaufen habe, während wir uns hier unterhalten. Die sind in Braille geschrieben. Das ist eine Blindenschrift aus Punkten. Und diese Punkte kann man mit den Fingerkuppen ganz leicht erfühlen. Und übrigens ist das kein Hexenwerk und man muss auch nicht blind sein, um Brailleschrift lernen und lesen zu können. Mit einem guten Lehrer und etwas Übung kann man auch als Sehender Blindenschrift lesen lernen. Da braucht es absolut keine Wunderfinger dazu. Man sollte Braille nur auf jeden Fall mit den Fingern lesen lernen. Das ist leichter als mit den Augen.
Das wäre ja noch ein Vorhaben für 2019. Aber Thorsten, wenn du etwas mit den Fingern erfühlst, ertastet, entsteht dann eigentlich bei dir im Kopf ein Bild, eine Vorstellung davon?
Ja, und zwar schon ziemlich plastisch. Das merke ich besonders, wenn ich in eine Ausstellung, in ein Museum gehe, wo man anfassen darf, wo man die Dinge anfassen darf. Ich erinnere mich zum Beispiel immer gern an meinen Besuch bei Madame Tussauds im Wachskabinett in Berlin. Da darf man fast alle Figuren anfassen und damit habe ich dann auch endlich eine Vorstellung bekommen, wie viele Prominente so aussehen. Also nicht nur die Größe oder der Körperbau und die Kleidung, sondern auch was für Gesichtszüge sie haben zum Beispiel. Das ist ja im Wachs auch sehr schön reinmodelliert. Und Kunstwerke oder auch alte Gegenstände in Museen, die anzufassen, finde ich auch immer total spannend und beeindruckend. Aber leider siegt in den meisten Museen immer noch die Angst davor, es könnte was kaputt gehen, wenn jemand drüber fasst. Deshalb bleibt das meiste immer noch unerreichbar für mich in der Vitrine. Und das ist schon sehr schade, weil blinde Besucher da praktisch ausgeschlossen sind.
Die Welt erkunden durch Berührung mit dem Tastsinn. Das macht mein Kollege Thorsten Schweinhardt. Vielen Dank, dass du uns davon berichtet hast.
Gerne.
Die Magie der Berührung ist unser Thema an diesem zweiten Weihnachtsmorgen. Genauso wie wir äußerlich angerührt werden können, können wir auch innerlich berührt sein. Und gerade Weihnachten ist ja das Fest, das uns auf eine ganz elementare Weise auch innerlich angeht. Der Kollege Michael Pschribilla hat sich mal umgehört. Was macht Weihnachten eigentlich so berührend?
Ja, wenn wir in der Kirche sind, alle zusammen, und wenn wir die richtig alten Lieder singen. Angefangen von Stille Nacht bis Ich bete an die Macht der Liebe. Bekomme da schon Tränen in die Augen.
Die Tochter hat Geige gespielt, als sie so ganz klein war. Die war so lütt, der Pimpf, der konnte kaum die Geige halten. Und sowas finde ich super schön. Und Weihnachten ist halt einfach was Besonderes. Für Kinder ist es sowieso das Schönste, was es gibt.
Also es ist einfach toll, wenn der Weihnachtsbaum dann so leuchtet. Bei uns ist das so, wir müssen dann immer hinten bleiben und dann hören wir so ein Poltern und dann dürfen wir nach vorne. Und dann, ja, der Weihnachtsmann war da. Das ist richtig toll.
Die anrührenden Facetten von Weihnachten kenne ich, ja. Wenn die Kerzen angemacht werden, Familie zusammenkommt, 3-4 Generationen am Tisch sitzen und man dann halt auch mitbekommt, wie schön das für die ältere Generation vor allem ist, mit den Jüngeren zusammen zu sein, weil das kommt heutzutage halt nicht mehr so oft vor und an Weihnachten ist so eine Gelegenheit, wo das halt stattfindet.
Die Stille, das in sich gehen, das ist das, was Weihnachten ausmacht.
Jetzt habe ich zum Beispiel mir Fondant gekauft, was man früher als Kind an den Weihnachtsbaum gehängt hat. Kennen Sie das? Fondant. Zucker, Sternchen, die hängen sie an den Weihnachtsbaum, nur es hinkt nicht mehr bis Weihnachten, man hat es vorher aufgegessen. Da kommen so Erinnerungen an früher.
Mein Vater hat früher immer die Weihnachtsgeschichte vorgelesen. Die Art, wie er es alleine schon vorgelesen hat und die Geschichte an sich, fand ich immer sehr bewegend, muss ich sagen. Das ist für mich so mit der Inbegriff für Weihnachten.
Weihnachten, das Fest der Berührung, äußerlich wie innerlich. Bei uns ist heute die Magie der Berührung das Thema am zweiten Weihnachtstag.
HR Info. Himmel und Erde.
Das berührt mich, das sagen wir ja manchmal. Und das heißt nicht unbedingt, dass mich jemand angefasst hat, sondern vielmehr, dass eine Berührung im Innern angekommen ist. Und um Berührung geht es heute Morgen. Gerade jetzt an den Weihnachtstagen gibt es ja durchaus viel Rührung, aber auch eben viel Berührung. Wenn wir so im Familienkreis zusammenkommen, dann umarmen wir uns. Es gibt vielleicht auch Küsschen, vielleicht den einen oder anderen auch mal einen kräftigen Schlag auf die Schulter. Oder auch nur distanziert die Hand geschüttelt. Stefan Werrer ist Experte für Körpersprache. Ich wollte von ihm wissen, welche Botschaften unterschiedlichen Arten der Berührungen aussenden. Herr Werrer, bleiben wir ruhig mal bei diesem jovialen Schulterklopfen. Das ist ja eher so Männersache, machen Frauen nicht so gerne. Was lesen Sie in dieser Art von Berührung?
Die Berührung unter Männern ist schon ein wenig anders als unter Frauen. Bei uns geht es sehr oft darum, dem anderen zu signalisieren, ich bin kräftig genug. Und deswegen kommt der kräftige Schulterschlag. Je manueller, je kräftiger Männer sind, schauen wir in ein Fitnesscenter rein, desto kräftiger wird auf die Schultern gehauen. Bei Frauen hat es eine andere Funktion, da geht es eher ums Bonding, um Bindung zu erzeugen und da wird schon gern mal gestreichelt.
Das wollte ich gerade fragen, was ist so die typische Berührung dann unter Frauen?
Dieses Streicheln, dieses zart Anfassen signalisiert unter Frauen, im Zweifelsfall halten wir zusammen. Und das ist eine sehr alte Schutzfunktion, denn Frauen sind auch heute noch der körperlichen Übermacht der Männer in vielen Situationen ausgeliefert. Und wo sie Sicherheit finden, im Letzten ist es immer unter anderen Frauen. Deswegen auch interessanterweise, Frauen fassen sich untereinander bis zu 50% so oft an, als wie das Männer machen. Das sieht man jetzt zu Weihnachten, man hat einen neuen Pullover vom Christkind bekommen und die Freundin, die Tante geht her, fährt über den Unterarm und sagt, aber wow, der steht dir aber gut. Männer würden sich nie anfassen, die sagen, wow, das ist aber cool, was du bekommen hast, aber sie würden nie über den Pullover streicheln.
Herr Werrer, Sie haben uns ja schon geschildert, dass solche Berührungen, gerade wenn man eigentlich sozusagen äußerlich nur mal probiert, wie kuschelig sich der Pullover anfühlt, doch immer auch Botschaften mitgesendet werden. Wie wichtig ist eigentlich die Berührung so als Mittel der Kommunikation?
Ja, die Berührung ist eine der intensivsten Formen. Mindestens 4 Sinnesorgane sind dabei involviert. Man sieht den anderen mit den Augen, man hört ihn und das Ohr sendet Signale, ui, da ist jemand ganz nah, man riecht den anderen und über die Haut spürt man ihn auch noch. Manchmal kommen die Lippen noch dazu, wenn man jemandem einen Kuss gibt, aber allein 4 Sinnesorgane involviert, das gibt es sonst nicht in der Kommunikation. Und deswegen irritieren wir auch sehr, sehr kategorisch, wenn es uns unangenehm ist, der Körper reagiert, Gänsehaut bekommen wir zum Beispiel, die Muskeln spannen sich an, wenn wir denken, wir wollen mit dem nicht. Und das Gehirn schlägt so stark Alarm, dass manchmal sogar das rationale Denken abschaltet. Wir können dem anderen, der uns zu nahe ist, uns berührt, nicht mehr zuhören. Wir denken uns nur mehr, geh weg von mir, geh weg von mir.
Genau, gerade auch an Weihnachten gibt es das ja auch, wenn die Kinder von der entfernten Tante vielleicht ein bisschen zu heftig umarmt werden. Wie ist das mit diesen negativen Berührungen? Was lösen die aus?
Wir leben in einer Welt der Vielfalt. Und wir haben Bedürfnisse von Abstand, Distanz, von Nichtberühren und Berühren und die anderen Menschen auch. Und es ist eine Fehlannahme, wenn wir glauben, unsere Art, berührt zu werden, ist genau quasi die Benchmark. Das gilt für alle Menschen. Nein, die Tante mag es vielleicht intensiver. Mit dem Alter nimmt es zu. Das hat damit zu tun, dass in der Haut die Rezeptoren sich reduzieren. Bis die Tante also das Kind fühlt, muss sie schon länger hinfassen. Das heißt, wir müssen uns trainieren, dass wir auch dann noch rational handlungsfähig bleiben, wenn unsere Grenzen überschritten wurden. Das heißt, wenn mich jemand anfummelt, dann ist mir das zwar nicht angenehm, aber ich kann zumindest diese 2-3 Minuten mit dem Menschen noch normal reden.
Das wäre für mich gerade die Frage. Sie haben von Trainieren gesprochen. Es gibt ja eben beides. Manchmal die Sehnsucht nach Berührung, aber eben auch die Grenze. Die mögen wir nicht, wenn die überschritten wird. Wie können wir das ausjustieren in der Begegnung mit jemandem? Was ist gut, was ist dann auch zu viel?
Ja, das ist ganz einfach. Angela Merkel zeigt uns das zum Beispiel, wenn ein Mensch auf uns zukommt und wir wissen, der fummelt gern, stell dich nicht frontal ihm gegenüber, sondern dreh dich seitlich zu ihm hin, dass er auf deine Schulter zuläuft. Das ist ein subtiles Signal, dem anderen zu signalisieren, ich will deine Nähe nicht. Angela Merkel macht das sehr geschickt, weil sie küsst nicht jeden links und rechts zum Beispiel. Also wenn dir jemand zu nahe kommt, dreh den Körper weg. Das nächste ist, wenn du deine Hüfte sehr weit distanziert vom anderen hinstellst. Das heißt, um die Umarmung zu machen, musst du dich nach vorne beugen, ist es leichter, wieder zurückzugehen und der andere spürt subtil, ich will diese Berührung nicht. Und die Ultima Ratio sollte wirklich nur mehr das Wegschupfen oder das verbale Sagen sein, denn in den allermeisten Fällen macht der andere das nicht böswillig, sondern es ist seine Art der Kommunikation. Denk mal an einen übersprühenden Italiener, der fummelt auch Männer an. Es ist einfach in der Kultur, es sind Berührungen einfach viel, viel gängiger. Wir brauchen nur den Emmanuel Macron auch aus einer romanischen Kultur anschauen. Er fummelt auch weit mehr. Und bitte unterstellen wir nicht jedem Menschen, er wolle etwas Böses.
Herr Werra, wann sind denn Berührungen wichtiger oder richtiger als Worte?
Ja, ich arbeite auch immer wieder in der Palliativmedizin. Das ist die Medizin, die Menschen das Sterben erleichtert. Und der Chef der Palliativmedizin in der Uniklinik in Wien, Professor Watzke, hat zu mir gesagt, am Ende bleiben zwei Dinge übrig. Das ist ein wohlwollendes Lächeln und eine wohlmeinende Berührung. Und wir brauchen sie, wenn wir uns schwach fühlen. Wir brauchen sie, um unsere Kinder zu stützen. Eine Berührung kann einfach weit mehr aussagen, als viele Worte das je aussagen könnten.
Eine Berührung kann mehr sagen als viele Worte. Über die Botschaften, die wir aussenden, wenn wir einander berühren, habe ich mit Stefan Werra gesprochen. Er ist Experte für Körpersprache. Die Magie der Berührung ist unser Thema heute. Wenn ich so in der Kneipe sitze und mich umschaue, wie Menschen sich begrüßen, dann sehe ich oft Küsschen links, Küsschen rechts, immer wieder auch eine herzliche Umarmung oder ein freundliches Schulterklopfen wenigstens. Selbst unter Jugendlichen ist ja heute der Handschlag wieder in. Also mir scheint zumindest bei den Begrüßungsritualen haben wir uns schon von unseren südlichen Nachbarn ein bisschen was abgeschaut und lassen doch körperliche Nähe zu. Wir berühren und werden auch berührt. Trotzdem spricht die Journalistin Elisabeth von Tatten in ihrem neuesten Buch von der berührungslosen Gesellschaft. Ich habe kürzlich mit ihr darüber gesprochen. Frau von Tatten, was meinen Sie mit diesem Begriff berührungslose Gesellschaft?
Ich bin mit dem Begriff berührungslose Gesellschaft ein bisschen in eine Zukunft gegangen, von der ich hoffe, dass sie nicht eintritt. Und würde aber gleichzeitig sagen, wir stehen heute ein bisschen auf der Schwelle. Und die Schwelle, das ist die, von der Sie eben schon gesprochen haben. Wir sind einerseits in freiwilligen Berührungen heute weiter als in den vergangenen Jahrzehnten zu sehen. Heute gehören freiwillige Berührungen mit in den Alltag. Aber gleichzeitig leben wir in einer Gesellschaft, in der wir auf so viel Quadratmetern wie noch nie, 41% aller Haushalte sind Einpersonenhaushalte, mit einem also alltäglichen großen Abstand zu anderen Menschen leben. Und das heißt so etwas wie die ganz normale räumliche, physische Nähe, die sich eigentlich in der Menschheitsgeschichte überall gezeigt hat, die wird seltener. Mhm. Und die Haushalte, in denen heute noch 5 Menschen oder mehr leben, sind nur noch 3,3%. Daran kann man sehen, wie wenig selbstverständlich inzwischen so etwas wie die räumliche, körperliche Nähe zu anderen Menschen im Alltag geworden ist. Und damit kann man vielleicht auch sehen oder erklären, warum plötzlich die Zahl der Haustiere so ganz doll gestiegen ist, nämlich allein in den vergangenen Jahren um 7 Millionen, von 23 Millionen Haustieren auf 30 Millionen Haustiere. Da sind also dann Lebewesen in der Nähe, die man versorgen und streicheln kann. Das ist doch ein interessantes Symptom.
Ein Zitat aus Ihrem Buch heißt, die Haut hat Hunger, sie will berührt werden, immer wieder. Sind wir denn tatsächlich so hungrig, also im Grunde unterkuschelt in unserer Gesellschaft?
Also wenn ich dieses Wort der Experten aufgegriffen habe, Hauthunger, dann erstens deswegen, weil es mir gut gefällt und zweitens, weil daran in solchen Worten zeigt sich ja immer etwas. Und dieses Wort zeigt, glaube ich, dass wir in diesen hochmobilen, hochflexiblen Gesellschaften, in denen wir heute leben, in denen wir uns dem Arbeitsmarkt, aber natürlich auch unseren vielen Beweglichkeitswünschen beugen, dass wir in diesen Gesellschaften gleichzeitig vielleicht nicht mehr wirklich wissen, was unsere soziale Verbindlichkeit und unsere Zugehörigkeiten sind. Und dieses zeigt sich, glaube ich, darin, dass heutzutage die Tastsinnforscher sagen, Hautberührung bedeutet, dass man genau weiß, man ist nicht allein. Und diese Gewissheit, man ist nicht allein, die scheint sich ganz besonders über die physische Berührung, über die physische Nähe herzustellen. Aber was ich natürlich mit jeder Zeile meines Buches gleichzeitig sagen will, das Entscheidende ist, dass diese Berührung freiwillig ist. Denn diese ganze Geschichte, von der ich in meinem Buch versuche zu erzählen, ist ja über Ewigkeiten hinweg eine Geschichte der Unfreiwilligkeit. Man ist unfreiwillig anderen Menschen nah. Geschwister teilen das Bett miteinander. Erst seit kurzem sagt uns die Forschung, nämlich seit den 50er Jahren, wird es in Frankreich üblich, dass man ein getrenntes Elternschlafzimmer hat. Mit anderen Worten, die Armut und die unfreiwillige Nähe zueinander dominieren die Geschichte. Und der Hauthunger, der ist, glaube ich, dann einer, von dem heutzutage wir sagen sollten, natürlich Hunger nach freiwilliger Berührung, nicht mehr nach ertragener, erduldeter, erlittener, unfreiwilliger Berührung.
Ich will trotzdem gerne nochmal auf dieses Dilemma eingehen, auch der unterschiedlichen Gefühle. Also einerseits dieser Hunger nach Berührung, das ist ja auch eine Sehnsucht. Und gleichzeitig, ja, man weiß, ich mache mich verletzbar, verletzlich. Ja. Da ist eine Angst, die da auftritt. Welche Lösung finden Menschen, damit umzugehen, mit diesen unterschiedlichen Gefühlen?
Also ich glaube, das gehört zu den großen Reizen eines menschlichen Lebens, da immer wieder nach neuen Wegen zu suchen. Und ich glaube, heute stehen wir an dem Punkt, wo Kinder und Frauen und Alte sagen können, nein, das möchte ich nicht. Und umgekehrt, ja, das möchte ich. Also es auszusprechen und zu zeigen, ist heute bestimmt eine der neuen Möglichkeiten. Ich glaube, dass sich aber auch sehr vieles heutzutage neu gestaltet und formt im Sinne der neuen Formen zu wohnen. Also freiwillige Formen, Wohnformen zu finden, in denen man einerseits in eigenen Wohnräumen Abstand halten kann, aber gleichzeitig weiß, es gibt Gemeinschaftsräume, es gibt vielleicht sogar gemeinsames Handwerk oder gemeinsame Aufenthaltsräume, wie jedenfalls Wohnformen, in denen sich Freiwilligkeit und Abstand und Nähe neu mischen, dass man spürt, der große, große Feind und Gegner heißt die unfreiwillige Einsamkeit. Und die unfreiwillige Einsamkeit, aus der heraus sich eben in Großbritannien ein Einsamkeitsministerium gegründet hat, die ist, glaube ich, das, was gegenwärtig als große gesellschaftliche Gestaltungsaufgabe vor uns allen liegt. Und da, glaube ich, ist es schön zu sehen, wenn man das Dilemma, nämlich Sehnsucht nach Berührung und Angst vor Verletzung, heute in neuen Formen gestalten kann und eben nicht mehr zuerst fürchten muss, dass andere Menschen einem unfreiwillig zu nahe kommen.
Ich glaube, viele Menschen müssen es auch erst nochmal lernen oder einüben, sich berühren zu lassen. Viele Männer, denke ich, müssen das auch nochmal neu lernen. Wenn Sie nochmal werben dürfen für die, ich sage jetzt mal, berührbare Gesellschaft, was gewinnen wir dabei, wenn wir uns berühren lassen?
Ich glaube, dass es eine Form von Offenheit gibt, dass einem die Menschen, die Natur, die Kunst etwas zu sagen haben, dass sie einem nahe kommen dürfen. Dass wir also, indem wir freiwillig nahbar werden, spüren, dass wir als Menschen nur als verletzbare, offene Menschen nahbar sein können. Dass wir auf diese Weise auch eine ganz neue Erfahrung von Lebendigkeit machen können, die sich in den Zwängen und Notwendigkeiten moderner Lebensführung oft verbergen und die wir aber erschließen können. Das bedeutet, dass wir empfindungsfähige, schmerzfähige, aber auch eben empathiefähige Menschenwesen sind, die, indem sie sich in Wechselbeziehungen zu anderen begeben, offen für das andere und den anderen, zu ganz neuen Erfahrungen der Menschlichkeit kommen können. Und noch einmal, das würde ich doch für einen Hoffnungs- oder Zuversichtsgrund halten.
Elisabeth von Tadden ist Redakteurin bei der Wochenzeitung Die Zeit und Autorin Die berührungslose Gesellschaft. So heißt ihr Buch, erschienen im Verlag CH Beck. Ein Plädoyer dafür, sich berühren zu lassen. Und das war die Sendung Himmel und Erde am zweiten Weihnachtstag in HR Info. Die Magie der Berührung war unser Thema heute. Alle Beiträge und Gespräche können Sie nachhören. Sie finden den Himmel und Erde Podcast bei uns im Netz bei hrinforadio.de. Und wenn Sie mehr wissen wollen über Sendungen und Projekte zu den Themen Religion und Glauben im HR Radio und Fernsehen, dann bestellen Sie doch unseren Newsletter. Ganz einfach auf der Seite hr.de/religion. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Tschüss, genießen Sie diesen zweiten Weihnachtsfeiertag.